Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks, leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Easy Cheesy Digital. Heute zu Gast Peter Fetz, Hotelier in 10. Generation, zum Thema, wie das Hotel Hirschen die Digitalisierung nutzen können, um einen Brückenbau in die analoge Welt zu gestalten. Herzlich willkommen, Peter.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Bitte stell doch einfach ganz kurz dich und euer Hotel, den Hirschen in Schwarzenberg, vor.
Ja, mein Name ist Peter Fetz. Ich bin Hotelier im Hirschen in Schwarzenberg, wie schon erwähnt. Wir sind ein kleines Hotel mit 36 Zimmern und einem gehobenen à la carte Restaurant. Wir beschäftigen ca. 40 bis 45 Personen. Ich habe den Betrieb vor ca. 5 Jahren übernommen und bin seitdem dort für die Geschicke zuständig und freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen über digitale Themen und wie wir sie bei uns in der Branche nutzen können, sprechen darf.
Sehr schön. Gut, erzähl doch bitte ein bisschen von der Geschichte, wie der Hotel Hirschen in der heutigen Form entstanden ist. Du bist in der 10. Generation jetzt da. Es gab einiges, was vor dir schon geschehen ist. Vielleicht kannst du die Geschichte einfach kurz skizzieren, wie das passiert ist.
Ja, also 1755 hat Schwarzenberg gebrannt. Damals war Schwarzenberg ein wichtiger Handelsplatz, weil eigentlich so der erste Ort über den Lorena-Pass ins Rheintal, wo viele Waren beidseitig gehandelt worden sind. Und in Schwarzenberg sind die Männer und Damen, wahrscheinlich damals meistens Männer, die eben diesen Handel bewerkstelligt haben, meistens abgestiegen, um eine Nachtpause zu machen und einzukehren. Deswegen gab es immer schon viel Wirtshäuser in Schwarzenberg und eigentlich sind alle Häuser, die rund um die Kirche stehen, damals abgebrannt und zum Glück war das eine wirtschaftlich potente Zeit offensichtlich in Schwarzenberg, weil man konnte diese ganzen Prachthäuser eigentlich dann wieder aufbauen, die ja heute noch genauso dastehen eigentlich. Eines davon, vielleicht das prächtigste von allen, ist der Hirschen gewesen, das spannenderweise schon damals auch als reines Gasthaus gebaut worden ist. Also es war nie ein Bauernhof oder so, sondern immer ein Gasthaus. Und seitdem hat meine Familie das betrieben, lustigerweise zwei Seiten meiner Familie, also von meinem Vater sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, waren mal Besitzer des Hirschen. Und irgendwann im Jahr 2015 ist mein Vater in Wien aufgetaucht und hat zu mir gesagt, also wenn es machen wird, dann müsstest du nicht zwei Jahre langsam kommen, weil jetzt werde ich dann zahlt.
Okay.
Dann habe ich einmal tief durchgeschluckt und habe dann ein bisschen einen Plan geschmiedet, wie ich das angehen könnte. Zu der Zeit waren wir schon ein 4-Sterne-Hotel. Im Verlauf der Zeit waren das ganz unterschiedlich, also von einfacher Dorfwirtschaft bis zu Hotel, das Könige beherbergt hat, ist da alles dabei gewesen, je nachdem, wer das halt gerade geführt hat und was da die Ambition war. Und mein Vater hat mir das dann übergeben, jetzt eben sind es ziemlich genau 5 Jahre. Ich glaube, architektonisch war es immer schon ein herausragendes Haus. Mir war es einfach wichtig, dass ich mich nicht auf der Tradition ausruhe und einfach sagen wir tun so, als wären wir irgendwie Alpenkitsch und Alpenidylle, sondern der gemeinsame Nenner der 10 Hirschenwirte und Wirtinnen, die da schon dran waren, ist eigentlich immer gewesen, dass sie weltoffene Menschen gewesen sind und alle waren, sehr viele davon waren Reisende oder haben zumindest immer sehr gern Reisende empfangen und ihnen Gehör geschenkt. Und dementsprechend immer wieder ein bisschen das Geschehen der Welt beobachtet und was ihnen gut gefallen hat, wieder in Schwarzenberg implementiert. Und dieser Geist, den möchte ich mir eigentlich auch behalten. Und mein Anspruch an mich selber ist es schon, dass ich einer bin, der Hirschengeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen kann und nicht sich quasi nur auf dem, was war, ausruht. Das wäre mir ganz wichtig.
Gut, ich glaube, das spürt man wahrscheinlich auch schon die letzten paar Jahre, also vor allem die Außenwahrnehmung. Ich habe den, vielleicht liegt es auch am Alter, den Hirschen vorher nicht wahrgenommen, aber wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass seit ein paar Jahren eben du das Heft in der Hand hast und auch digitale Innovation eben mitbringst, sei es im Bereich Marketing und Werbung oder auch andere Themen, die mit Digitalisierung einhergehen. Du hast im Vorgespräch noch erwähnt, dass eigentlich das Hotel auch einen Wandel gemacht hat. Also so vom Restaurant, wo die Personen oder die Gäste gekommen sind, um zu essen und dann nicht mehr nach Hause gekommen sind, quasi, die dann einen Schlafplatz bekommen haben, das Ganze umgedreht zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Hotel mit Restaurant. Das ist eine spannende, bewusste Entscheidung gewesen. Ist das mit dir gekommen oder war das vorher schon?
Also der Hirschen, als mein Vater ihn übernommen hat in den 70er Jahren, war ein Dorfwirtshaus. Mhm. Immer schon schöne Stuben und schöne Räume und so weiter, aber jetzt vom Spirit her ein einfaches Dorfwirtshaus. Mein Vater ist weit gereist, davor auf den Bermuda-Inseln gewohnt und gearbeitet, dann in Bambördeli oben den legendären Felsenkeller eröffnet, der damals so die erste Disco war, wo es Soul und Rock'n'Roll und so gegeben hat. Mhm. Und ist dann quasi als bunter Hund nach Schwarzenberg gekommen und hat den Hirschen eröffnet. Und am Anfang eben war das touristisch gesehen relativ unspannend. Es gab ein paar Wochen im Jahr, wo die Holländer gekommen sind zum Skifahren und dann beeindruckende Ausmaße an Bierkonsum bewiesen haben. Und ansonsten war da noch nicht so viel los. Dazwischen sind halt dann die Menschen von Dornbirn und vom Rheintal hauptsächlich gekommen. Am Wochenende sind zum Essen gekommen. Mhm. Und ab und zu irgendein Bekannter oder so hat dann halt noch ein Zimmer gebucht. Mhm. Die nächste Ära ist dann so die Hochzeitsära gewesen. Mein Vater hat dann eben aus dem heraus irgendwie gesehen, dass man da gute Feste feiern kann. Und wir haben zahlreiche Hochzeiten gehabt. Damals auch noch so, man muss sich das so vorstellen, Die Damen und Herren, Nachbarn sozusagen, haben dann am Wochenende noch ausgeholfen, sind da mitgerannt, also waren auch da irgendwie alle involviert. Das war wirklich so ein Ding, dass man bei uns zwei Hochzeiten pro Wochenende hatte. Mhm. Auch ich kann das in meiner Tourismusschulzeit am Wochenende, habe ich meistens einen der zwei Abende, wo ich frei hatte, als Barkeeper im Hirschen an der Bar, da bei Hochzeiten verbracht. Mhm. Und das war für die Zeit schon das Richtige. Es hat uns auch viel Popularität im Sinne von Bekanntheitsgrad gebracht, weil ja bei einer Hochzeit immer viel Gäste kommen. Und so war das früher eigentlich, dass man irgendwie ein bisschen bei den Leuten auf den Zettel gekommen ist. Später dann ist das Niveau des Restaurants gestiegen, weil wir natürlich auch einfach gemerkt haben, wir müssen diese Zimmer mitverkaufen. Aber mein Vater war von seiner Persönlichkeit her, oder ist er bis heute, wahrscheinlich noch viel mehr Wirt, als ich das bin. Mhm. Mich hat man dann studieren geschickt. Und wenn man studieren geht, dann lernt man auch rechnen. Und wenn man rechnet, dann kommt man drauf, dass Zimmerverkaufen schon wichtig wäre.
Ja.
Und für mich war ganz klar, wenn ich das mache, muss ich mich darauf fokussieren, ein gutes Hotel zu werden, wenn wir eine Chance wollen haben, am Markt weiter bestehen zu bleiben. Mhm. Ohne dass wir die Zimmer verkaufen, kann man einfach die Abschreibungen für so ein Riesenhaus nicht finanzieren. Ja, und ich habe dann eigentlich versucht, das weiterzuführen, was ein paar Jahre vor mir schon angefangen hat, einfach diesen Fokus auf die Hotelzimmer. Für uns ist dieser Stern eigentlich aufgegangen mit dem Internet. Also mit dem, wenn man so möchte, über das Internet möglichen Direktvertrieb, die Sichtbarkeit, die sich dadurch ergibt, ist für uns einfach die Auslastung in die Höhe gegangen, peu à peu. Mhm. Und unter meiner Riege vielleicht dann noch ein Schub mit Social Media. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass so ein Traditionsprodukt, das ultra analog ist, auch bewusst ultra analog, eigentlich die digitale Welt unbedingt auch braucht, um eben den Vertrieb bewerkstelligen zu können.
Mhm. Du hast eben vorher gerade das Wort genannt, Bekanntheit. Also hier in der Region seid ihr mit Partys, Events, vor allem Hochzeiten in dem Fall bekannt geworden. Welchen Weg habt ihr dann eingeschlagen, zu sagen, okay, Social Media, wie ist der erste Schritt in eine digitale Welt, das nach außen zu transportieren, die Reichweite zu vergrößern? Mit was habt ihr da speziell Werbung gemacht oder wie seid ihr dieses Projekt unter Anführungszeichen angegangen?
Also ich glaube, das hat auch schon vor mir meine Vorgängerinnen, mein Vater hat immer Hoteldirektorinnen auch angestellt, die sich da natürlich besser ausgekannt haben wie er dann damals, haben schon unsere Facebook-Seiten und unsere Instagram-Seiten mal aufgesperrt, wenn man so möchte, angelegt. Ich habe mich dann einfach sehr darauf konzentriert, dass wir da unsere Audience mit Targeted Ads, wie das halt heutzutage, damals ist noch viel mehr gegangen, jetzt wird das mit der DSGVO ja wieder einigermaßen beschnitten, was auch in Ordnung ist, wie ich finde, weil das ist schon zu einem sehr, ja, also fast schon angsteinflößenden Grad möglich gewesen, hier seine Kernzielgruppe anzusprechen. Mhm. Ja, so haben wir dann angefangen und was natürlich bei uns sehr dankbar ist, ist, dass eben dieses Haus einfach sehr bildgewaltig ist, also es gibt einfach sehr viel her, fotografisch und videotechnisch, und der Content ist halt nach wie vor king.
Ja.
Und wenn man da irgendwie was Gutes liefern kann, dann hat man auch die Chance, dass dann eben auch andere Menschen freiwillig Fotos von dem wieder teilen, was natürlich in der Authentizität viel höher stehend ist, als wenn wir das tun. Und somit haben wir halt versucht, das irgendwie stacheln und das hat Gott sei Dank super geklappt für uns.
Mhm. Ja, genial, dass das, dass ihr euch so quasi diese Werkzeuge, die modernen, die in dem Fall sehr gut funktionieren für euch, so zunutze macht. Also natürlich kann man bei euch auf der Website buchen, seid ihr auch auf Buchungsplattformen und wie unterstützend oder auch nicht unterstützend sind die für euch?
Also die heilige Kuh in unserem Bereich ist natürlich der Direktvertrieb. Mhm. Also bitte, meine lieben Leute, buchen Sie direkt. Kurze Werbeentschaltung, nein. Natürlich sind auch wir auf den großen Buchungsplattformen vertreten. Wir haben ein bisschen einen Vorteil mit dem Produkt. Wir haben lauter unterschiedliche Zimmer. Das heißt, die allermeisten Gäste bei uns buchen direkt, im Sinne von nicht mal über die Website, sondern per Telefon oder E-Mail.
Mhm. Tatsächlich.
Okay. Ja, weil die sehen halt dann ein Bild von diesem Zimmer, das hätten sie gerne, und dann rufen sie an und sagen, ich hätte gerne dieses Zimmer, und wenn das dann frei ist, natürlich kein Problem, und so weiter und so fort.
Okay.
Und das hilft uns eigentlich im Direktvertrieb sehr. Allerdings, man muss auch sagen, auch wenn man große Kommissionen zahlt, dann Buchungsplattformen wie Booking.com, die tun ja auch was für einen. Die übersetzen deine Seite auf, was ich, 50 Sprachen. Mhm. Und man ist da sichtbar mit ganz vielen Google-Ads, die da auch, also die bezahlen ja einen Haufen Geld, das ist, glaube ich, der größte Kunde von Google auf der Welt. Mhm. Die tun ja auch was für einen, also das Geld ist ja nicht schlecht angelegt. Und ich habe immer die strategische Auffassung gehabt, dass Booking.com und Expedia und so weiter super Mittel sind, um einen neuen Kunden zu gewinnen, weil für das, also wenn man von unserem Customer Acquisition Cost Ansatz ausgeht, ist das eigentlich ein sehr günstiger neuer Kunde, wenn man da die paar Prozent oder die x Prozent, was man dann halt für einen Vertrag hat, bezahlt. Nur glaube ich sehr daran, dass man die Kunden dann so weit bekommen muss, dass sie beim zweiten Mal einfach direkt anrufen oder buchen. Mhm. Das ist dann unsere Aufgabe intern. Aber allein die Sichtbarkeit zu haben, ist für ein Hotel wie uns zumindest einfach sehr wichtig. Ich kenne auch ein paar von meinen direkten Kollegen, die nicht auf Buchungsplattformen sind und das auch bravourös meistern. Mhm. Für mich, wie gesagt, wäre das jetzt in den letzten 5 Jahren nicht möglich gewesen. Allerdings wird auch unsere Abhängigkeit von diesen Plattformen immer geringer in letzter Zeit. Merken wir schon, eben durch die individuellen Zimmer und so weiter.
Mhm. Okay, und durch die Stammkunden, die jetzt über die letzten Jahre gekommen sind und sagen, hey, da möchte ich regelmäßig hin, weil es so cool ist.
Das ist natürlich sowieso immer, da kommt man in die Effizienz, ganz klar. Ja. Also wir leben natürlich schon davon, dass Gäste die Absicht haben, noch einmal zu kommen.
Mhm. Und das bringt mich zu einem nächsten interessanten Punkt, also oder auf, speziell auf Buchungsplattformen wie Booking oder auch natürlich auf eurer eigenen Website, wahrscheinlich gibt es eine dynamische Preisgestaltung mittlerweile, nehme ich an.
Mhm.
Wie funktioniert das? Unterstützt euch da auch eine Software?
Ja, also bei uns ist das so, ich habe im Wiener Sanssouci Hotel, im 5-Sterne-Hotel beim Museumsquartier, habe ich da mein Handwerk sozusagen gelernt, was Revenue Management anbelangt, also eben die Preisgestaltung von Hotels, das so ein bisschen der heilige Gral natürlich am Ende ist. Wir haben da eine Software im Betrieb im Hintergrund, die auch ein Beispiel für eine echte Digitalisierungsmaßnahme im Tourismus ist. Die kennt unsere ganzen Vergangenheitsdaten, kann über eine Booking-API auch die Nachfrage ein bisschen messen, so vom Compset. Also wie viel Nachfrage nach diesen Produkten ist in der Region da, und dementsprechend ableiten, oder dementsprechend macht sie Preisvorschläge. Also die weiß einfach, okay, letztes Jahr zur gleichen Zeit sind wir zu dem und dem Zeitpunkt schon so und so voll gewesen, dementsprechend kann man mit dem Preis hoch oder runter.
Mhm.
Natürlich in einem von uns vorgegebenen Korridor. Aber diese Anzahl an Datenpunkten, die diese Software abfragen und auswerten kann, die könnte ein Mensch gar nie bewerkstelligen. Deswegen ist das für mich so ein Beispiel für eine echte Digitalisierung. Ich unterscheide da immer zwischen echter Digitalisierung und Elektrifizierung. Das meiste, was so herumschwirrt, finde ich, ist eher eine Elektrifizierung.
Mhm.
Allerdings natürlich auch mit großen Vorteilen behaftet in vielen Fällen.
Kannst du die Unterscheidung für dich persönlich kurz irgendwie darstellen, was den Unterschied macht zwischen Elektrifizierung und Digitalisierung?
Also alle Prozesse, die wir vorher händisch gemacht haben und jetzt digital machen, aber die sich im Wesentlichen nicht wahnsinnig stark verändern, sind für mich einfach Elektrifizierungen.
Mhm.
Alles, was wir tun, was wir händisch nicht machen hätten können, ist für mich Digitalisierung. Und auch immer, wenn sich dadurch quasi Geschäftsmodelle ergeben, im Sinne von Einsparungspotenziale, bessere Kundenwahrnehmung oder besseres Kundenerlebnis, solche Sachen. Also wenn wir etwas einsetzen, das tatsächlich uns Dinge erlaubt zu tun, die wir sonst nicht hätten machen können, ist für mich echte Digitalisierung in unserem Bereich.
Mhm.
Und wenn man als Beispiel, das Beispiel nimmt, dass man natürlich mittlerweile bei uns fürs Restaurant auch online reservieren kann, genauso auch für die Hotelzimmer natürlich, dann ist das für mich so ein ganz klares Beispiel für eine Elektrifizierung. Das haben wir vorher auch per Telefon gemacht oder per E-Mail und ist quasi dann auch schon ein bisschen elektrisch, aber jetzt halt mit dem, dass wir quasi nicht mehr direkt involviert sein müssen, den Prozess. Und diese Möglichkeit einfach auch so eine Basisanforderung ist. Also das muss man einfach haben heutzutage, gerade bei den jungen Menschen, die haben überhaupt keine Lust mehr, irgendwo anzurufen für einen Tisch.
Kenne ich von mir selber.
Ich auch, ehrlich gesagt. Es ist auch gerade noch in anderen Sprachen. Also wenn ich irgendwo nach Frankreich gehe, ich spreche zwar Französisch, ja. Oder lass es Spanien sein, das spreche ich nicht so gut. Da bin ich einfach froh, wenn ich nicht mich durchstammeln muss am Telefon und kann das einfach so reservieren. Von mir aus auch gerne prepaid, da habe ich gar kein Problem oder mit Vorautorisieren von der Kreditkarte, das verstehe ich voll für diese Restaurants in diesen großen Städten, wo einfach viel No-Show-Probleme da sind. Also das ist für mich ganz klar, das sind so Basisanforderungen, die man einfach bringen muss.
Absolut, stimmt, richtig cool, also dass die Buchungstools dann einfach auch standardmäßig übersetzt sind.
Natürlich, die sind in vielen Sprachen verfügbar und
Genau. Gibt es ein Beispiel an Digitalisierung, das ihr im Haus umgesetzt habt, in der Form, die du es gerade beschrieben hast?
Ja, also eben neben dieser Revenue-Management-Lösung, die wir da im Betrieb haben, haben wir zum Beispiel, was für mich eine echte Digitalisierung ist, haben wir ein digitales Heizungssteuerungssystem eingeführt, das auf unsere alte Heizungsanlage direkt aufgekoppelt werden konnte. Das sind sozusagen Funkthermostate, die in jedem Heizkörper, also an jedem Radiator befestigt sind. Und die sind wiederum übers Internet verbunden mit unserer Hotelsoftware. Und die ermöglichen es uns auch, also wir haben zum Beispiel im alten Teil vom Haus noch so wunderschöne alte Gusseisenradiatoren, die früher nur zwei Stellungen gekannt haben, auf oder zu, also glühen oder eiskalt. Ja. Riesen Herausforderung für uns auch, für die Zimmermädchen, das immer im Blick zu behalten. Jetzt ist ein Funkthermostat an diesem wunderschönen Heizkörper dran, der einfach auf und zu macht, so wie wir das brauchen. Kann auch die Ventilstellung nach Prozent sozusagen regeln und ist eben angeknüpft an unser Hotelreservierungssoftware. Das heißt, wenn das Zimmer nicht belegt ist, kühlen wir das Zimmer auf 16 Grad ab. Und wenn dann er weiß, okay, heute kommt eine Anreise, dann wird er so um 12 Uhr langsam aufwärmen und um 15 Uhr, wenn Check-in-Time ist, quasi mit dem Check-in dann auf normale Betriebstemperatur gehen. Und wir können auch Nachtabsenkungen, was ja zum Schlafen sehr angenehm ist, wenn es ein bisschen kühler ist in der Nacht und so weiter, können wir steuern über das, auch Nachmittagsabsenkungen. Also hier spart man natürlich gerade jetzt bei den derzeitigen Energiekosten auch bares Geld. Aber es ist nicht nur Geld, das ist auch zusätzlicher Komfort. Gerade auch in Zimmern, wo die Heizkörper verbaut sind oder so. Hier auch wieder das Beispiel, das ist etwas, was wir vorher gar nicht managen konnten. Also wir konnten es dauernd mal Pi versuchen, aber es ist eigentlich nie optimal gewesen. Und wir hatten immer wieder Beschwerden über zu warme oder zu kalte Zimmer. Und das ist mit dieser Software jetzt viel besser im Griff.
Und ja, es ist natürlich auch, also zu meinen Ressourcen schon, gleichzeitig auch noch umweltschonend.
Natürlich, klar.
Also macht absolut Sinn, so ein Konzept einzustellen. Habt ihr, ich weiß nicht, ob du die Zahlen nennen kannst oder irgendwie, weißt du ungefähr, wie viel ihr investiert habt und in wie vielen Jahren sich das quasi amortisiert?
Also für uns ist es so, ich habe das natürlich nochmal nachgeschaut im Vorgang zu diesem Gespräch. Die Investitionskosten sind sehr überschaubar, weil das geleased ist, also ein Leasingangebot von dieser Firma. Wir bezahlen da im Jahr ein bisschen mehr als 1.000 Euro dafür.
Nur?
Ja, das ist relativ günstig. Also okay. Es ist ein Softwarebetrag und dann eben ein Leasinggebühr für diese Funkthermostate und insgesamt kostet es irgendwie, glaube ich, knappe 1.500 Euro. Und wir sparen mit dem ca. 20% der Heizkosten ein.
Okay.
Also es ist eine einfache Rechnung.
Ja.
Ich habe noch versucht, ein bisschen auch unseren Installationsaufwand, das Selbstinstallation, also wir haben unsere Haustechniker, hat das dann selbst installiert. Bis es dann alles funktioniert, am Anfang muss man es ein bisschen feintunen überall und weißt du, wenn ein Heizkörper verbaut ist, braucht er andere Einstellungen, wenn er frei im Zimmer steht und so weiter und so fort. Mit unseren ganzen Arbeitsstunden würde ich sagen, die sind schon beachtlich gewesen, bis es dann funktioniert. Jetzt ist es seit vier Jahren ungefähr im Betrieb und ich würde sagen, mit Arbeitsstunden hat es sich in circa 2 Jahren für uns amortisiert gehabt, vielleicht ein bisschen weniger.
Gut, danach anschließend, braucht das Ganze viel Wartung oder ist das...
Naja, das Einzige, was man regelmäßig machen muss, ist die Batterien von den Funkthermostaten zu wechseln. Und wenn man das verschläft, was uns auch ab und zu passiert, dann ist es auf einmal heiß im Zimmer oder kalt. Und wenn das dann so ist, dann muss man halt diesen Funkthermostat quasi neu anlernen. Ja. Das geht in wenigen Minuten, wenn man weiß wie.
Ja.
Aber es soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung sein. Es gibt da sicher zahlreiche solche Anbieter, die das anbieten. Für uns, dieser, den wir da haben, das hat dann eigentlich dann nach einer, wie gesagt, kurzen Eingewöhnungsphase ganz gut funktioniert. Im Sommer kann man das in so einen Sommermodus schalten, dann ist einfach alles abgeschaltet automatisch, alle möglichen Heizprofile für verschiedene Räume und so weiter, also es macht wirklich Sinn.
Mhm.
Und also wie gesagt, das sind Investitionen, die sich bei uns in 1,5-2 Jahren ungefähr amortisieren.
Also wirklich sehr rentabel und in dem Fall empfehlenswert oder
absolut
gut nachzuahmen.
Ja, kann ich empfehlen, gerade für ältere Häuser halt super, wenn man ein neues Hotel baut, macht man das anders, aber für ältere Häuser super.
Super nachzurüsten, okay. Und ich möchte noch mal kurz zurückkommen eben zum Thema Gästegewinnung beziehungsweise wie man übers Internet mit Gästen kommuniziert oder auch interagiert. Setzt ihr da auf neue Konzepte oder bewerbt ihr einfach permanent die schönen Zimmer, die ihr habt? Oder wie geht ihr da vor?
Also grundsätzlich glaube ich, das kommt ein bisschen davon, was man für ein Klientel hat. In unserem Fall im Hirschen, ich suche natürlich nicht Leute, die immer versuchen, einen Deal zu bekommen, im Sinne von, es soll nie das Hauptanliegen sein, um in den Hirschen zu kommen, weil wir gerade irgendwo ein super Angebot geschalten haben und die Hosen bis zu den Knöcheln runterlassen, wenn man so möchte.
Mhm.
Mit dem, das haben wir natürlich auch schon probiert, aber mit dem haben wir einfach schlechte Erfahrungen gemacht, weil wir da keine großen Zufriedenheiten erreichen.
Mhm.
Einfach weil diese Gäste andere Sachen suchen, die wir bieten können, so muss ich es vielleicht sagen.
Mhm.
Also ich versuche schon ich poste fast nie Angebote oder so etwas. Ich versuche die Geschichte von uns zu erzählen und das möglichst menschlich wirken zu lassen und auf die Produktqualität hinzuweisen. Das heißt, wir sprechen viel über unsere Lieferanten, über unsere Mitarbeiter, die mein großer Stolz sind. Ich versuche auch viel eben ein bisschen Persönlichkeit von den Mitarbeitern in diese Kommunikation hineinzubringen. Jetzt als Beispiel waren wir im Urlaub in Syros im Mai und jetzt im Oktober, wo wir das aufnehmen, sind von dem Restaurant, wo ich da essen war, das war super gut. Ich war bin in die Kühe gegangen, habe denen gesagt, wie toll das alles war.
Mhm.
2 Tage später hat er mich irgendwie gegoogelt oder so und findet heraus, dass wir ein Restaurant haben, schreibt mir auf Instagram, dass er es so cool findet, dass wir so viel Fermentation und so Sachen machen.
Mhm.
Jetzt sind er und sein Sous-Chef bei uns als Gastkoch im Oktober da.
Genial.
Weil wir auch noch 3 Griechen eingestellt haben. Jetzt am 27. Oktober haben wir Greek Fiesta, wo wir so einen griechischen Abend machen. Also das ist auch das Schöne in unserer Branche, dieses Niederschwellige, dass halt das so einfach möglich ist. Das waren 5 Instagram-Messages.
Ja.
Ohne einmal ein einziges Mal zu telefonieren, haben die Flüge gebucht, wir haben ihnen eine Unterkunft organisiert, jetzt kochen wir gemeinsam.
Genial.
Und diesen Spirit von dem Ganzen versuche ich immer rüberzubringen, dass wir... Also mein Leitbild ist immer so ein bisschen, ich hätte gern so einen jungen Geist in alten Gemäuern.
Mhm.
Und das ist mein Ziel, das rüberzubringen. Und wir setzen schon auch sehr viel, was wieder produktspezifisch ist, einfach auf das Thema Ästhetik und Kunst. Da ist für mich einfach ganz viel zu holen. Wir haben auch immer einen Artist in Residence, das natürlich auch super Content abgibt.
Mhm. Was bedeutet Artist in Residence?
Also wir haben ein Atelier im Hirschen oder neben dem Hirschen und wir beherbergen eigentlich meistens einen Künstler, eine Künstlerin, die bei uns wohnt und arbeitet und am Abend auch an der Bar anzutreffen ist und einfach dann gute Gespräche sich ergeben.
Cool.
Und die Ergebnisse von dem oder auch der Umstand, dass es die gibt, geben einfach immer wieder guten Content und das Internet mag aktuellen Content und eben Bilder von Zimmern zu posten ist sehr, sagen wir mal, überschaubare Strategie für digitale Kommunikation.
Ich merke es auch selber, Bilder, die mich ansprechen, sind meistens auch Bilder mit Personen.
Ja.
Viel mehr, wo lebendig wirken oder auch Videos teilweise. Das hat jetzt zwar vielleicht nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, aber finde ich trotzdem ein spannender Aspekt, speziell in der Branche Tourismus. Also wir haben ja auch dieses Konzept mit diesem griechischen Greek Fiesta.
Ja.
Ich hoffe, es gibt dann auch griechischen Wein.
Es gibt griechischen Wein, und zwar guten sogar.
Sehr gut. Muss ich schauen, ob ich dann auch Zeit habe.
Ja, super, würde ich freuen.
Trotzdem würde ich es interessant finden oder spannend finden, was für andere Konzepte ihr denn schon ausprobiert habt und wie ihr an so ein Konzept oder Projekt herangeht. Also dazwischen das alte beibewahren und neue Sachen auszuprobieren.
Also grundsätzlich ist es für mich immer so, dass ich digitale Kommunikation, Digitalisierung, Elektrifizierung, wie wir es jetzt auch immer nennen mögen, alles, was im digitalen Raum sich abspielt, ist für mich der Brückenbauer zur analogen Welt, die wir darbieten. Dass der Hirschen ist und bleibt, und ich möchte, dass auch so ein analoges Erlebnis. Ich will gar nicht, dass jeder bei mir mit dem iPad herumrennt und irgendwelche AR- oder VR-Applikationen nützt. Wir haben so ein cooles Haus, das in so einer coolen Umgebung steht, das soll man analog ausnützen. Mhm. Weil das ist einer unserer großen Alleinstellungsmerkmale natürlich. Das, was wir schon alles ausprobiert haben, also ich glaube, unser Stern ist schon aufgegangen ein bisschen mit Covid. Das klingt zwar blöd, aber der Umstand, dass beim ersten Lockdown so eine Hoffnungslosigkeit irgendwie sich breit gemacht hat, hat mich dazu gebracht, wenn ich das so selber von mir sagen darf, mein volles kreatives Potenzial abzurufen und vor allem mich auch trauen, es abzurufen. Ich glaube, es war vorher auch schon in mir, aber ich habe mich sehr viel vorsichtiger verhalten, was eben das alles anbelangt, weil man immer Angst gehabt hat, dass man diesen oder jenen Gast damit abschrecken könnte. Und es war dann eigentlich so, dass wir zufällig 3 Tage vor dem ersten Lockdown eine mexikanische Köchin angestellt haben, die dann gerade angekommen ist aus Mexiko, und dann war gleich Lockdown, das war natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Und man ist dann viel zu Hause gesessen und hat zu viel Wein getrunken. Und irgendwann habe ich so auf einmal so einen Anfall gehabt im Sinne von, ich habe das Gefühl gehabt, wenn jetzt das wieder aufgeht, dann müssen wir irgendwas machen, was pure Lebensfreude ausstrahlt. Weil das ist das, was die Menschen jetzt brauchen. Ich konnte dieses Gejammer nicht mehr hören, auch von mir selber nicht. Also ich bin mir schon selber auf den Keks gegangen. Dann habe ich gedacht, wo habe ich in meinem Leben pure Lebensfreude empfunden, und bin dann auf einen Aufenthalt in Mérida auf der Yucatan-Halbinsel von Mexiko. Das ist eine Stadt, da bin ich drauf gekommen, da gab es eine mexikanische Kantina. Und das war für mich pure Lebensfreude. Da geht man hin, dann trinkt man Bier und kriegt ein paar so Snacks dazu oder irgendwelche Daiquiris oder irgendwas. Und um Punkt 17 Uhr hat so eine Salsa-Band angefangen zu spielen, und der ganze Laden von 16 bis 82 Jahre sind alle aufgestanden, haben da angefangen zu tanzen, und ich habe mir gedacht, das ist der Spirit, den wir jetzt brauchen.
Ja.
Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir probieren jetzt irgendwas, weil zuerst durfte man nur die Restaurants aufmachen, und wir haben dann die Cantina Montenegro eröffnet, also Cantina Schwarzenberg auf Spanisch, wenn man so möchte. Und das war so ein Taco-Laden bei uns im Garten. Wir hatten zufällig 3 Wochen schönes Wetter und konnten eigentlich fast alle Veranstaltungen im Garten machen, haben das irgendwie bunt dekoriert, und es gab einfach Tacos und Bier und Spicy Margaritas und so Sachen, natürlich auch Wein. Und das ist dann irgendwie 3 Wochen gegangen. Wir hatten eigentlich fast 100% Auslastung und haben aus dem heraus dann für den Sommer, weil es nicht so klar war, wie es touristisch wird, ob die Grenzen aufmachen und so weiter, das Gasthaus zum Fernweh entwickelt, das eigentlich 5 verschiedene Restaurants à la Cantina Montenegro, also war dann ein japanisches dabei, das wir mit Mochi in Wien gemeinsam konzipiert haben, ein französisches und so weiter und so fort. Und das Ziel war halt das, wenn wir touristisch keine Gäste empfangen könnten, was dann zwar eh funktioniert, aber damals nicht klar war, dann haben wir wenigstens für alle, die irgendwie im Fahrumkreis wohnen, ein Angebot, das auch vielleicht für mehrere Besuche pro Sommer reicht, weil man sagt, man kommt halt dann zu jedem Restaurant einmal oder so irgendwie. Mhm. Und all das, was wir da entwickelt haben, auch was dann danach noch gekommen ist, wir haben dann zahlreiche solche Dinge eigentlich uns getraut zu machen. Mhm. Es gab dann eine Zeit lang war dann so eine absurde Regelung, dass man irgendwie am Tisch darf man alles machen, aber man darf nicht aufstehen, also man darf nicht im Stehen irgendwie trinken oder sitzen, was natürlich klar ist, weil Covid nur über 1,60 agiert und auf 1 Meter Höhe noch nicht.
Ja.
Kleiner Seitenhieb, Ende. Und dann haben wir halt zum Beispiel das Hirschenfest am Tisch erfunden. Das war so man durfte ja nur bis 8. Ja. Deswegen um 5 hat man einen Tisch gehabt, und dann gab es einfach, hat man so ein ganz viele Sachen bestellen können, die sind alle so nebeneinander geliefert worden, und dann war es ein richtig voller Tisch und hat schwelgen können, und es war halt richtig, richtig viel Essen am Tisch, und das war so, wir wollten das alles so teilen können und dass es halt hoch hergeht am Tisch sozusagen. Mhm. Und all diese Konzepte in dieser Kurzfristigkeit und in der Spontanität, die haben ja zum Teil, hatten wir die nur 4 Wochen oder 3 Wochen, wären ohne digitale Kommunikation überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist alles nur wegen Social Media und Newsletter möglich gewesen. Sonst hätten wir keine Chance gehabt, das so schnell auszurollen.
Das wäre eben genau mein nächster Punkt gewesen, zu fragen, eben, wie habt ihr denn die Gäste dafür erreicht? rein über Social Media und ein bisschen Mundpropaganda wahrscheinlich.
Social Media, zwei Zielgruppen erstellt. Einmal einfach unsere Food-Lover-Freunde sozusagen, die wir natürlich sowieso immer versuchen anzusprechen. Und dann für die Cantina Montenegro noch einmal als spezielle Interessensgruppe mexikanisches Essen.
Da hast du mich getroffen. Ja.
Und dann halt irgendwie war das so cool, die machen jetzt eine Kantine im Garten, ganz neue Zielgruppen haben wir mal angesprochen, weil es natürlich nicht das klassische Fan-Dining war, das wir sonst anbieten. Mhm. Und das war dann einfach über Social Media mit, was weiß ich, 50 Euro Budget, 100 Euro Budget, irgend sowas, kurzfristig im Raum Vorarlberg eigentlich, das war ja nur ein lokales Einzugsgebiet, also von dem her auch recht einfach abzustecken gewesen. Und ein Newsletter zu machen, wir haben einen super Newsletter, auf den ich immer sehr stolz bin, der immer sehr künstlerisch gestaltet ist, mit Illustrationen und so weiter. Und der hat 25.000 Abonnenten, also der funktioniert echt ganz gut. Und diese in Kombination sind diese zwei Sachen unsere Hauptverkaufskanäle eigentlich, gerade für solche Sachen.
Mhm. Richtig cool, man merkt die Begeisterung, die du da investiert hast oder wie du wieder brennst, auch jetzt dafür. Mega cool, also ich war selber auch bei der Cantina Montenegro, war super begeistert, bin selber ein großer Mexiko-Fan. Also alles richtig gemacht für mich. Wir haben auch noch über andere Branchen quasi im Tourismus gesprochen oder über andere,
ja,
soll ich sagen, andere
Teile des Tourismus.
Und im letzten Gespräch mit der Firma Eberle ist das Thema VR oder Virtual Reality war ein Thema, weil diejenigen, kurzer Ausflug und kurze Werbeeinschaltung auch hier zu der vorherigen Folge, sie konstruieren Sondermaschinen und bilden die quasi in der digitalen Welt ab, sodass quasi die Abnahme, bevor die Maschine tatsächlich in Produktion geht, über virtuelle Realität in einer großen Halle passieren kann. Finde ich super sinnvoll. Jetzt würde mich interessieren, wie stehst du dazu, das Ganze im Tourismus einzusetzen? Kennst du Beispiele von virtueller Realität und wie das funktioniert aus deiner Sicht?
Ja, also ich habe von 2010 bis 2015 in Wien studiert. Tourismus eigentlich Bachelor und Master in verschiedenen Facetten, wenn man so möchte. Und VR-Tourismus war da schon immer ganz ein großes Thema. Was macht man da genau? Was sind die Applikationen für das? Und irgendwie habe ich schon damals immer so ein in Bezug auf mein Produkt ein eigenartiges Gefühl gehabt, weil ich liebe dieses Gefühl, in ein cooles Hotel zu kommen. Wenn man dann da ist und dann hat man diese coolen Räume, es riecht gut, die Menschen sind freundlich, ist irgendwie, da gibt es eine coole Bar, wo ein paar Leute sitzen und man fühlt sich gleich da irgendwie hingezogen in diese Bar. Und schon damals habe ich mir gedacht, so, wer stellt sich zu Hause hin und schaut das alles vorher schon im Detail an? Dann habe ich später im Leben ganz viel so Online-Kommunikationsfirmen, Online-Marketingsfirmen zu tun gehabt und die haben mir alle schon gesagt, du musst da 360-Grad-Bilder haben auf Google, Google mag das, dann kann man da Street View-mäßig durchs Haus gehen und so. Und ich will gar nicht, dass das die Leute machen. Die sollen über eine gute Bildwelt, die wir schaffen, dann wirklich daherkommen und immer noch einen Wow-Effekt haben, wenn sie hier reingehen. Aber all das ist natürlich wieder sehr spezifisch auf unser Produkt jetzt und unser Klientel, das halt so tickt, aufgesetzt. Wenn man zum Beispiel die großen Kreuzfahrtschiffunternehmen, Royal Caribbean oder wie sie alle heißen, anschaut, da kannst du, wenn du auf der Website bist, auch ohne VR-Brille, aber auch eben mit VR-Brille, kannst du das ganze Schiff schon abgehen. Du kannst jede Kabine anschauen, genau wie es ausschaut. Du kannst diese ganzen zahlreichen Restaurants und so weiter anschauen. Offensichtlich gibt das einem gewissen Kunden eine Sicherheit in der Buchung, weil er dann weiß, dass er nicht die Katze im Sack gekauft hat. Und was vielleicht aber natürlich bei so einem Produkt noch viel wichtiger ist, weil die müssen ja pro Fahrt da tausende Kabinen füllen da, auf so einem Schiff. Und für mich ist VR lustigerweise da gar nicht, ich gebe dem gar nicht so einen großen Stellenwert für unser Klientel, wie gesagt. Insgesamt merke ich natürlich schon an der Anzahl der verfügbaren Applikationen da und auch wenn man auf die Hotel-Websites geht, das ist gang und gäbe, dass man das überall tun kann. Interessanterweise aber in einem gewissen Luxussegment, das jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt der Kettenluxus ist, sondern sagen wir Special Interest Luxus, ein bisschen so in die Kunstkerbe schlagt oder in die Kulturkerbe. Es ist bei auch den Top-Hotels gibt es keine 3D-Rundgänge durch die Zimmer. Es gibt zwar so die Grundrisse, damit man irgendwie weiß, okay, so und so schaut das ungefähr aus, dieses Zimmer, aber es gibt keine 3D-Rundgänge bei diesen Hotels. Also ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der will, dass es analog dann doch noch den größeren Wow-Effekt gibt.
Ja, verstehe ich vollkommen. Da ticken wir in dem Fall, glaube ich, recht ähnlich. Also ich würde auch nicht auf eine Kreuzfahrt gehen.
Ja,
ich
auch.
abgesehen davon, ja, also siehst du zumindest für deine Nische an Kunden, die du bedienst, nicht den Bedarf, aber für andere kann es schon, in dem Fall für Kreuzfahrten und so weiter, nicht eine Notwendigkeit sein, aber eine Unterstützung, auch das Produkt zu präsentieren.
Also es gibt, ich könnte mal, also was zum Beispiel wir schon haben, ist, wir haben eine Hausansicht 3D. Also wenn man so am Dorfplatz steht, dann kann man schon auf Google rundum schauen, wie das da so ausschaut, weil da ist noch nicht viel hergegeben, finde ich. Da zeigt man irgendwie, wo das ist und macht auch keine falschen Versprechungen. Und das ist einfach so. Aber man kann da nicht ins Haus reinlaufen. Insgesamt für unsere Branche, wenn ich das jetzt objektiv beurteile, glaube ich schon, dass es viel VR-Potenzial gibt. Ich glaube auch, dass man es, wenn man es ein bisschen weniger plump macht, also wenig im Sinne von nicht alles jetzt einfach, es geht nicht darum, dass man möglichst viel Information transportiert, sondern das vielleicht mit einem Augenzwinkern einsetzt und irgendwas Lustiges dann kommt auf jedem 3D-Bild, dann könnte das wieder lustig sein. Also dann hätte es wieder irgendwie einen lustigen Charakter, aber so dieses plumpe, ich zeige das ganze Zimmer her in VR und du kannst das ganze Haus abmaschinen, ist jetzt für mich persönlich nichts, dem ich sehr nachjage, wenn ich ehrlich bin.
Wiederum, wenn es vielleicht eine Geschichte erzählt,
genau,
mit einem Augenzwinkern, wie du sagst, macht es vielleicht wieder Spaß und man bekommt eine, keine Ahnung, eine Tour von der Tür bis zum Café
beispielsweise. Oder lass uns ein Projekt machen, wo wir über einen 3D-Rundgang einen Krimi lösen im Hirschen. Das wäre nämlich lustig.
Escape Game oder so.
Escape Game im Hirschen, das kann ich mir gut vorstellen. Jeder kann zu Hause 3D Escape Game spielen im Hirschen.
Cool.
Dann ist es cool.
Ja.
Aber dann ist auch eben nicht, das ist nicht so plump im Sinne von, du kommst daher und schaust dir jede Ecke an und aha, da steht eine Lampe, okay, wichtig, ich habe gerne eine Lampe da. Wobei das führt mich überhaupt zu einem nächsten Thema dann schon wieder, das ist Charakter. Also ich finde ja, das Gebot der Stunde für Hotels ist Charakter. Gerade für privat geführte Hotels, weil ich muss ja davon leben, dass dieses Hotel funktioniert. Es gibt viele Hotels oder Hotelbesitzer, die müssen nicht davon leben, dass dieses Hotel funktioniert. Es ist gang und gäbe geworden in den letzten Jahren, dass sich Menschen, die das genötige Kleingeld haben, sich ein paar Hotels leisten und natürlich dementsprechend, dass also nicht die nächste Mahlzeit von dem Erfolg dieses Produkts abhängt. Und ich versuche auch, ich bin, also Perfektion in Hotels, ich möchte da jetzt auch keine Entschuldigungen machen für mangelnde Qualität, die ist bei uns hier auch an manchen Ecken gibt es sehr Verbesserungspotenzial, ist immer so. Aber ich finde ja, zunehmend mag ich Hotels mit Ecken und Kanten. Ja, jetzt bin ich 32, beschäftige mich natürlich, merkt man vielleicht liebend gerne auch mit der Branche im Allgemeinen und gehe gerne gut essen und schaue mir viele Hotels an. Und was man von den Ketten wirklich lernen kann, ist, wie man gute Hotelzimmer baut. Also die ganzen Kettenhotels machen super Hotelzimmer, aber sie sind alle gleich. Es gibt dann zwar andere Farben und vielleicht ist da eine andere Lampe drinnen, aber die funktionieren alle gleich, weil sie eben funktionieren. So. Und ich komme zunehmend dazu, dass was mich anzieht, wenn ich Websites vergleiche oder im Internet schaue, dann spricht mich immer das an, wo das Augenzwinkern dabei ist. Wer hat ein bisschen Humor an der ganzen Sache? Wer traut sich ein bisschen was? Und das ist für mich so ein zentrales Element geworden, dem ich mich mit dem Hirschen auch verschrieben habe. Ich möchte wahrnehmbar sonderbar sein, irgendwie, vielleicht das ist vielleicht nicht die perfekte Wortwahl, aber ich möchte, dass alle meine Mitarbeiter und ich Persönlichkeit ausstrahlen. Das heißt, es wird immer Leute geben, die uns nicht mögen, weil das eben zu wenig glatt ist dann dafür, dass es allen gefällt.
Ja.
Dafür hast du halt solche, denen es besonders gut gefällt und die auch dann eben eine größere Wiederholungsabsicht haben, wenn das einfach ein gutes Durchschnittshotel ist, das einfach alle Stückchen spielt, im Sinne von alle Haken auf der Wirtschaftskammer-Checkliste abhakt und dann gibt es halt zwei Stühle im Zimmer und so weiter und so fort, das für mich überhaupt keine besondere Qualität darstellt. Also die besondere Qualität ist, wenn mir irgendwie an der Rezeption die Dame nicht die Standardwanderung empfiehlt bei 33 Grad, sondern vielleicht die andere, die im Schatten verläuft. Das ist Qualität für mich.
Ja. Absolut, bin ich auch voll bei dir. Das heißt auch hier wieder, oder also mehr Persönlichkeit, glaube ich, führt auch eben zu mehr Tiefe, wie du es, glaube ich, gesagt hast, oder so, dass die Leute mehr Verbindung aufbauen. Was mich noch zum letzten Thema bringt, was ich gerne mit dir besprechen würde, so quasi auch dieses Influencer-Marketing, das ist vorher kurz angeschnitten. Macht ihr das auch, dass ihr Influencer eben anschreibt, dass gesagt, ihr macht das, aber jetzt in welcher Form seid ihr da unterwegs? Versucht ihr, welche mit möglichst viel Reichweite oder mit vielen Followern zu erreichen? Oder sind das eher auch diese Nischen-Influencer?
Also wir arbeiten mit Influencern zusammen, wenn man das so nennen möchte. Ich finde, das ist ja irgendwie ein bisschen ein Schimpfwort geworden, in meiner Branche zumindest. Warum? Weil man natürlich ganz viel nichtssagende Anfragen bekommt von irgendwelchen Account-Inhaberinnen oder Inhabern, die einem anbieten, dass sie bei dir schlafen, kostenlos, und dafür kriegst du halt irgendwie so und so viele Posts und so das und das. Und das ist das, was mich eigentlich nicht interessiert. Wir haben so ein Programm, bei dem wir aktiv Menschen einladen, von denen wir das Gefühl haben, dass die was Cooles machen. Und da schreibe ich einfach, wenn irgendjemand ins Auge sticht, ist nach ganz unterschiedlichen Dingen ausgewählt. Bei den einen finde ich, die haben einfach eine gute Mission. Die engagieren sich für die Umwelt oder für irgendwas Soziales oder was ich weiß. Und ich denke mir so, okay, da habe ich einen Anknüpfungspunkt, wir machen auch so irgendwas in der Art. Und dann freue ich mich, wenn die mal zu uns kommen, zu bevorzugten Konditionen oder auch eingeladen oder was weiß ich was. Ja, ist natürlich dann auch meistens in der Nebensaison und nicht gerade zu den Hauptpunkten, die unter der Woche. Aber das würde ich einfach gerne unterstützen, und ich glaube, das Gefühl, dass die Marken so von einer Art Brand-Transfer dann profitieren können. Andere haben einfach brutal guten Content, machen unglaublich schöne Fotos oder Videos oder was weiß ich was, und die lade ich aktiv ein, weil ich einfach gerne diesen Content hätte. So, wir haben ja vorher auch wieder von Freshness of Content gesprochen, also da muss man eigentlich dauernd dranbleiben. Wir machen eigentlich mehrere Mal pro Jahr so eine Content-Woche, wo ich dann ein paar Leute einlade und ich bekomme dann da ein bisschen Content heraus sozusagen. Wie gesagt, so das, was diese klassischen Lifestyle-Influencer, die da irgendwie, ja, das interessiert mich fast nicht. Also ich gehe sehr auf so Nischen, weil auch das Hotel in der Nische ist. Also wie gesagt, das glaube ich, wenn man sieht dann an den Followern, die sie haben, und an der Interaktion, ob das zu einem passt oder nicht. Und das ist ganz unabhängig von Followeranzahl oder von sonst irgendwas. Ich freue mich, wenn das irgendwie gut zur Brand passt und ich das Gefühl habe, wenn der nur 1000 Follower hat und die 1000 sind wirklich dahinter und es ist irgendein ein Edge, was ich lasse, das Fliegenfisch, und da bringt Sache sein und das ist der große Fliegenfisch Gott, ja, dann warum nicht? Bei dem glauben sie es auch.
Ja,
und diese Oberinfluencer, die zwar 2 Millionen Follower haben, aber irgendwie wiederum mir der Charakter abgeht, das bringt mir nicht viel, wenn ich ehrlich bin.
Danke für den Einblick. Hast du noch irgendwas, das du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest? So im Bereich Digitalisierung für ein Produkt, wie es das Hotel Hirschen ist, für den
Brückenbau? Ich glaube, was ich jedem einfach wirklich ans Herz legen möchte, ist, dass man diese Muss-Dinge mal abhakt. Also dass eben so Sachen wie in digitale Reservierung im Restaurant und so, wir merken das, also gerade bei den jungen Gästen, sobald wir da irgendwie freischalten, dann kommen die Buchungen noch rein. Das sind aber auch die Gäste, die sonst nicht anrufen würden, wie schon erwähnt. Das, glaube ich, muss man unbedingt machen. Und dann ist mir einfach, finde ich es einfach super, wenn man ein bisschen so ein Trial-and-Error-Geist mit sich bringt. Man muss da schon auch im Team das verankern, dass so neue Systeme einführen, ist immer mühsam. Also das klappt, es gibt Plug and Play, habe ich noch selten erlebt. Egal wer was. Aber wir müssen uns da echt ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wir viele etablierte Unternehmen haben, die schon gut funktionieren. Das heißt, dass das Kundenerlebnis vor Ort echt super ist. Und ich glaube, das ist immer der Basis- und Ankerpunkt von dem, was man ausgehen muss. Weil in der digitalen Welt eine Versprechung abgeben, die analog nicht eingehalten werden kann, führt immer zu Unzufriedenheit. Und da würde ich mich also hüten, da irgendwie einfach nur in schönes Branding und schöne Kommunikation zu investieren. Das muss dann schon am Boden auch passen. Ansonsten, glaube ich, muss man schon überhaupt einen Appell an alle errichten, dass man sich da durchaus ein bisschen engagiert, weil sonst fahrt uns die Welt links und rechts an den Kahn. Das muss man schon sagen, auch wenn wir da irgendwie noch so persönlich nicht anfällig sein sollen. Es gibt einfach schon viele Gäste, die eine Grundausstattung an digitalem Angebot verlangen. Wo auch immer die liegen mag, ist, glaube ich, von Haus zu Haus unterschiedlich, aber mit dem mit dem Reservierungsbuch, das man vor allem liegen hat und händisch eintragt, wird es nicht mehr lange gehen. Auch einfach, weil dann daraus ergeben sich ja auch Kundenwünsche und Produkte, die man einfach vielleicht irgendwann doch einmal vergisst, wenn man in Pension geht und das Wissen dann verloren ist. Da haben wir in der digitalen Welt schon viele Vorteile. Also eigentlich, glaube ich, ein Appell für ein bisschen mehr Mut. Mhm. Und den brauchen wir sowieso, weil das wird nicht einfacher die nächsten Jahre in unserer Branche. Und trotzdem ist es so eine schöne Branche, die einem so viel gibt und so viele positive Seiten an sich hat, dass wir ein paar gute Köpfe einfach brauchen, die ein bisschen Mut an den Tag legen, damit wir irgendwie die Herausforderungen der nächsten Jahre gut stemmen können.
Vielen Dank dafür, das lassen wir jetzt einfach ganz so im Raum stehen.
Ich freue mich natürlich, wenn wir den einen oder die andere da oder auch sonst nochmal im Hirschen begrüßen dürfen. Freue mich immer sehr.
Sehr gut. Reservierungen über die Website
bzw. Website kann man natürlich online Telefon. Buchen. Wenn man schon, es wäre jetzt cool gewesen, wenn ich sage, es geht nur um Telefon. Dann ja. kann man auch online buchen.
Okay, gut, Peter, vielen herzlichen Dank. War sehr spannend, ich habe es sehr genossen.
Ebenfalls.
Bis zum nächsten Mal, spätestens im Hirschen.
Freue mich sehr, wenn wir in der Bar ein kleines Bier trinken gehen.
Genau, vielen Dank und bis bald.
Dankeschön, tschüss, schönen Tag.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.